Geht. Eigentlich wollte ich eine Jacke anziehen, sagte Anja, nee, Andi, das nimmt dir niemand übel, wenn du keine Jacke anziehst. Also wenn jetzt gleich ein Schwitzfleck erscheint, dann tut mir das leid. Aber bevor ich anfange, wollen wir nochmal singen, weil ich habe ein gewisses Ziel. Bei dem Singen der Lieder heute Morgen, ich habe den Anfang jetzt ein bisschen umdisponiert, bei dem Singen der Lieder heute Morgen war mein Herz echt berührt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Die nicht da waren, können das jetzt nicht so nachvollziehen, aber das kommt gleich wieder dazu. Wir schaffen es alle zusammenzunehmen. Diese Lieder berühren mein Herz, weil es Antworten auf Aussagen der Bibel sind, die das Werk unseres Herrn betreffen, das Opfer Jesu Christi. Und das packt mich immer ganz, ganz tief an. Aber ich bin nicht nur der emotionale Typ, ich kann auch anders, das wisst ihr auch. Aber an der Stelle bin ich ein Mädchen. Da bin ich weich. Die Selina hatte sich so ein wunderschönes Lied gewünscht. Hell strahlt die Sonne, Herr, ich lobe dich. Und dieses Lied hat auch eine Spannweite, wieder so eine große Spannweite, 556, ihr könnt es nochmal nachlesen. Da waren auch wieder helle, glückliche Momente drin, da waren dunkle Momente drin. Dann haben wir jetzt gerade dieses Lied Ruf zu dem Herrn gesungen. Es gibt verschiedene Liedautoren und wir singen gleich noch ein Lied, wenn ihr es schon mal aufschlagen wollt, wunderbarer Hit 81. Der Christoph kann das schon mal vorbereiten. Es gibt ganz viele verschiedene Autoren, die in diesen Liederbüchern Lieder getextet haben. Etwas ältere, die sind sogar schon GEMA-frei, so lange sind die schon beim Herrn. Und solche jüngere Zeitepoche, unter anderem Lieder von, und das will ich jetzt nicht hypen, also es gibt ganz viele, ne? Unter anderem Lieder von Albert Frey. Oh, ich weiß, das ist jetzt schlimm. Manche mögen ihn, andere kennen ihn, andere brauchen ihn nicht, wie auch immer. Für mich textet er Lieder, die mich inspirieren, die an mein Gemüt gehen. Und einer der ganz alten Liedermacher, und das ist mit Sicherheit schon mehr wie GEMA-frei, war der König David. Als Hirtenjunge hat er, glaube ich, noch kein Lied getextet, aber als König, intelligenter Mann, junger Mann, hat er Lieder getextet. Und wir kommen noch auf die Story, das ist so ein bisschen das, was ich nachher noch nennen oder sagen möchte. Dieser König David, vom Hirtenjungen an den Königshof gekommen. Saul ist vom Glauben abgefallen, der Geist hat sich zurückgezogen, ein böser Geist ist auf Saul gefallen und er beruft David, der dem König Saul Lieder spielt, ihn erheitert. Und immer wenn der David spielt, dann wird der Saul wieder so ein bisschen weichgespült, ne? Ein bisschen umgänglicher. Also heute würde man neudeutsch sagen, das war ein Musiktherapeut. Das sagt man heute so. Denn, und das ist nochmal die Wiederholung, diese Lieder transportieren etwas. Und zwar Aussagen, Behauptungen, Aussagen, Zeugnisse, Aussprüche, die das Wort Gottes uns aufgibt, indem es uns das mitteilt. Überprüft das mal, wenn ihr singt. Wie ist mein Herz? Was kommt bei mir an? Gebe ich Antwort, wenn ich das singe und sage, ja, kann ich unterschreiben, Amen, Punkt. Oder ist es nur abgesungen? Also schön, am schönsten ist es, wenn das Herz mitsingt. Lange Rede, kurzer Sinn, Lied 81, wunderbarer Hit, lasst uns singen. Liedertexter unserer Zeit, die auch eine Art haben, dem Herrn durch diese Liedtexte zu ehren. Ich kenne beide, ich habe mit beiden schon auf größeren Produktionen zusammengearbeitet. Ich weiß, dass sie nicht nur die Großen sind, die da vorne stehen und musizieren und singen, sondern dass die im Hintergrund so groß sind mit Stock und Hut. So viel Angst und so viel Ängstlichkeit hätte ich von denen nicht erwartet. Aber es ist so. Lothar Kosse unter Tränen im Aufzug aus dem 24. Stock runter zum Frühstück. Och, der Mann war einfach fertig und sollte dann am Abend auf die Bühne gehen. Da habe ich gedacht, pff, kann nicht wahr sein, oder? Wie geht es dir in deinem Leben? Wie geht es mir in diesem Leben? Och, ich habe es auch nicht immer unter den Füßen. Ich versuche stark und tough zu sein, aber ich kann euch sagen, ich gehe da manchmal hin, wenn ihr jetzt das Pult wegrückt, dann seht ihr auch so ein bisschen die Anspannung. Ja, hey, mit Augenmaß. Was kann ich Schöneres sagen oder was kann ich euch Neues sagen? Eigentlich gar nichts, ihr wisst doch schon alles. Wir sind doch schon gesegnet und gereinigt, allein weil wir das Wort kennen, weil wir das Wort lesen. Ich stelle jetzt mal ab auf den Psalm, ihr ahnt ihn, 23. Habt ihr schon alle von dem Psalm 23 gehört? Deswegen sage ich, was will ich hier Neues sagen? Aber gemacht. Psalm 23, Lieder mit Aussagen, Propheten, Musiktherapeuten, das war jetzt gebündelt. Lass mich das zusammenfassen. 1. Samuel Kapitel 16, wer mitlesen will, dann nimmt das Ganze seinen Anlauf. Jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie zusammenkriege. Vers 1, 7, 11, 12 und fortfolgende. Gott zeigt Samuel den neuen König. Einer der großen Propheten Samuel, einen Richter Israels. Dort heißt es in Gottes Wort, schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. Da steht ein Ausrufezeichen hinter. Ich habe ihn verstoßen. Saul hat Kriege geführt ohne Abstimmung mit Gott. Und an der Stelle habe ich mich diese Woche auch schon wieder ertappt. Ich gehe in Dinge rein, in Aufgaben rein, in Projekte rein, in Unternehmungen rein, ohne Gebet, ohne große Stille, ohne dem Herrn zu begegnen und zu sagen, Herr Jesus, du weißt um die und die Angelegenheit und ich will beten und bitten, dass du und mit deinen Gedanken da drin bist, gebrauch mich als Werkzeug, als Mund, als Hände, Füße, ich will dir dienen, aber sei du in dieser Sache. Saul, das passiert mir, uns auch. Wir müssen nicht so tun, als wäre das nur Saul seine Geschichte gewesen. Der Saul hat Kriege geführt und das war nicht richtig und hat den Herrn dann verachtet und außen vor gelassen. Also, ich habe ihn verworfen. Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mache dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, oder Isai, egal wie man das nennt. Denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Gott erwählt aus, nicht der Prophet. Doch Samuel wandte ein, wie kann ich dorthin gehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortete der Herr, nimm eine junge Kuh mit und sage, du seist zum Opfer gekommen. Lade Isai zu dem Opfer ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Mal kurz bis dahin, kurzer Break. Samuel ist gottesfürchtig und Samuel hat bis dahin den Saul als seinen König anerkannt. Ohne Wenn und Aber. Das Volk wollte nicht mehr auf Propheten hören und Richter hören. Das Volk hatte danach gegiert, sie mussten unbedingt einen König haben, zu dem sie aufschauen können. Also haben sie Saul gewählt, einen wahrscheinlich großen, stattlichen Menschen, der andere überragt, der etwas vorstellt. So wünschen wir uns ja eigentlich auch einen Bundeskanzler, oder? Jetzt haben wir drei Weise. Nee, lassen wir das lieber. Bleiben wir mal beim Text. Wir wünschen uns gerne einen Menschen, an dem wir uns orientieren können. Ich habe mir das so sehr gewünscht, als ich zum Glauben gekommen bin. Einen Väter in Christo nennt man das. Einen alten Bruder, an dem ich mich anlehnen kann, dem ich mein Ach und Weh sagen kann, der mich versteht, den ich fragen kann, um im Glauben zu wachsen und so weiter. Und ihr älteren Brüder, da tut ihr gut dran, wenn ihr euch nicht aufs alten Teil zurückzieht, in Rente verabschiedet oder sonst irgendwo hin, sondern wenn ihr euch jüngere Brüder sucht und begleitet die und seid denen Väter in Christo. Das dürfen auch Mütter in Christo sein, für die weibliche Komponente. Das ist auch gut. Das ist übrigens der echte, wahre Witwendienst, jüngere Schwestern im Glauben zu unterrichten. Aber ich will nicht abschwenken. Ich muss mal hier beim Text bleiben. Da kommen so viele Gedanken in meinem Kopf zusammen, das ist unmöglich. Das könnte einen anderen Weg nochmal nehmen. Also, er gibt ihm auf, nimm ein Opfer mit und zeig dich ihm, lade Isai ein und ich werde dir zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Vers 4, Samuel gehorchte dem Befehl des Herrn, seine Ankunft in Bethlehem erregte Aufsehen. Erschrocken kamen die führenden Männer ihm entgegen und fragten, dein Besuch bedeutet doch hoffentlich nichts Schlimmes. Also das war damals schon so, ist heute noch so. Wenn so gewisse Herrschaften kommen, dann haben wir schon ein bisschen Glamour. Nein, nein, beruhigte er sie, es ist alles in Ordnung. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Reinigt euch, so wie es vorgeschrieben ist, und es kommt dann und kommt dann mit mir zum Opferfest. Isai und seine Söhne lud Samuel persönlich ein und weihte sich für das bevorstehende Opfer. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Sauls Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagt zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, es ist nicht der, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und so geht das heute noch. Da lesen wir das Kapitel wenigstens noch fertig. Danach rief Isai seinen Sohn Aminabad und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Als nächstes ließ Isai Shammah vortreten und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Saul ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Dann nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama, wo er gelebt hatte, zurück. Ihr kennt die Geschichte bestimmt schon aus der Sonntagsschule. Die ist bestimmt bei vielen anderen Gelegenheiten schon verkündigt worden. Man kennt diese Geschichte und man kennt jetzt auch den Fortgang und weiß, dass der König David dann an diesem Hof ist. Und jetzt setze ich wieder da an, was ich gesagt habe. Nachdem er auch den Philister Goliath erlegt hatte, besiegt hatte und so weiter. Und Saul findet Gefallen an dem David und lässt ihn an den Hof rufen. Und auch diese Geschichten kennt ihr alle. Die kann man auch in aller Ruhe nachlesen. Aber dieser David ist es, der diesen Psalm 23 schreibt. Der Herr ist mein Hirte, das ist diese Überschrift, das ist Vers 1, die größte Aussage. Wir kennen diesen Hirtenpsalm. Wir kennen auch Johannes Kapitel 10. Da sagt der Herr, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen kennen mich und sie folgen mir, weil sie meine Stimme kennen. Ich gehe gleich vielleicht nochmal drauf ein. Johannes 10, Psalm 23, konkurriert nicht gegeneinander, sondern ergänzt sich und spricht ganz deutlich. Und wer kennt ihn jetzt nicht ausführlich, den Psalm 23? Der gehört nämlich zu den meistgelesenen oder meistbekannten Psalmen. Es ist nicht nur ein literarisches Werk, gut zu verstehen, sondern diese wenigen 6 Verse sind sogar sehr tiefgründig. Die sprechen uns in unseren tiefen Gefühlen an, in unserem Herzen, in unserer Lebensführung. David, wie gesagt, der Verfasser dieses Psalms, war ja selbst Hirte. Er wusste eben aus eigener Erfahrung, dass der Hirte die wichtigste Bezugsperson für Schafe ist. Von ihm hängt an dieser Stelle einfach alles ab. Er darf kein Tyrann, er darf nicht gleichgültig oder egoistisch sein. Er muss verantwortungsbewusst und liebevoll sein. So muss ein Führer sein. Arzt, Mentor, Seelsorger, Therapeut. So muss er sein. Erst dann können sich Schafe wohlfühlen. Und jetzt möchtest du sagen, Schafe, die haben nur einen Wortlaut, die haben nur eine Dur, unverständlich. Wie ist denn das in unserem Leben? Wie ist es denn in meinem Leben? Fahre ich nicht auch manchmal so einen ziemlich einsilbigen Kurs? Ich habe das eben gesagt, lass den Herrn außen vor in mancher Entscheidungsfindung oder am Beginn eines Projektes, von dem ich weiß, das wird eine lange Spur werden, das wird eine Kostenausprägung haben, das wird Verantwortung haben. Da sind Menschen drin in diesem gesamten System, die musst du für eine Zeit betreuen, die musst du führen, da musst du hingucken. Ich will mich nicht wichtig machen, das geht uns allen in verschiedenen, in der Familie und an unseren Arbeitsplätzen alle so. Da brauchen wir ein Grundgerüst, da müssen wir nah beim Herrn sein. Weil wenn wir das nur aus uns heraus tun, dann führt das nicht weit. Das dauert nicht lang und bums liegen wir auf der Nase. Aber wenn der Herr in der Sache ist, dann ist es spannend, unterwegs zu sein, aber das Ziel ist gewiss. Ich habe es noch nie erlebt, dass der Herr mich an dieser Stelle, wenn ich ihn wirklich inbrünstig gebeten habe, alleine gelassen hat oder im Stich gelassen hat. Und auf dem Weg dorthin, und jetzt könnt ihr euch ganz viele Begebenheiten von Projekten erzählen, mit denen ich unterwegs war. Ihr kennt diese Pro-Christ-Projekte, ich will nicht immer da drauf rumrutschen oder die nennen. Das ist nun mal wochenweise dann, man baut eine Firma auf, man produziert eine Woche, sendet das und so weiter. Und am Ende der Tage ist das ganz schnell wieder abgebaut und Geschichte. Aber man kann das Ziel nicht erreichen, wenn der Herr sich nicht dazu stellt. Dann bleibt das eine blanke, menschliche, wirtschaftliche Unternehmung und hat keinen Erfolg. Und ich bin mir ganz sicher, es wird einige Geschwister im Himmel geben, die durch die Verkündigung von Ulrich Pazani an diesen Veranstaltungen zum Glauben gekommen sind. Ja, ich weiß, es wird auch eine ganze Reihe Menschen geben, die wie geistliche Totgeburten diese Stimme gehört haben, ihr nicht gefolgt sind, vielleicht bei der Entscheidung auch noch in diesem erlauchten Kreis gestanden haben, aber wie wir das vom vierfachen Ackerfeld so kennen, dann geht man aus der Halle raus und ich sage euch, der Gegenspieler ist sofort da, meldet sich und reißt dich weg. Das gehörte, wie die Vögel den Samen weggefressen haben, so reißt der Satan sofort diese Botschaft aus den Herzen und diese Menschen gehen leider in die Irre. Das ist die traurige Seite davon. Die fröhliche Seite davon ist, ich weiß, es sind viele, ich nenne sie jetzt mal einfach so, macht ja auch keinen Hehl daraus, unter anderem die Laura. Die hat diese Botschaft auch gehört von Ulrich, die ist im Herzen angesprochen gewesen, die meisten wissen, wer gemeint ist. Die hat diese Botschaft auch gehört, ist im Herzen angesprochen und ist dem Herrn gefolgt und ist heute ein fröhliches Gotteskind und bestaune ich, bewundere ich. Bin auch dankbar dafür. Also muss dieser Hirte, wenn er diese Schafe weidet, wenn er die Herde betreut, wenn er die, heutzutage würde man sagen, die Unternehmung fortsetzt, die Produktion ausführt oder wie auch immer, er muss vielerlei Aufgaben haben, so wie Frauen, Mütter, Familienmanager sind. Die sind eben das auch in vielfältiger Weise. Lehrer, Seelsorger, Ärztin, ne? Ihr Mütter, ihr kennt das alles. Ihr müsst ständig irgendwie omnipräsent sein, sagt man so in Neudeutsch. Omnipräsent heißt viele Dinge können. Das ist so. Das ist eine Mutter. Und die Mutter für die Schafe ist hier ein Hirte, so das Bild. Der Herr ist mein Hirte. So beginnt dieser Psalm, Vers 1. Und das ist gleichzeitig auch die Grundvoraussetzung für alle weiteren Aussagen. Denn nur ein Mensch, der eine ganz persönliche Beziehung zu Gott als seinem Hirten hat, kann das erleben, was in den nächsten Versen dann beschrieben ist. Wir können aufhören, den Psalm zu lesen, wenn wir nicht von vorne am ersten Satz schon sagen können, der Herr ist mein Hirte. Wir haben die Chance, dorthin zu kommen dann. Das sage ich jetzt mal evangelistisch für alle, die vielleicht noch zögern in ihren Herzen, die bange sind, wieder Musiktherapeut. Das ist schon so eine Seite, die in uns auch mal angeschlagen wird. Ich rede nicht von Zweifel im Glauben, sondern von Heilsgewissheit. Wenn du deines Glaubens überzeugt bist, dann wird es an dir vorbeigehen. Dann wirst du sagen, okay, das sind vielleicht irgendein paar Angriffe, ein paar Anfeindungen, ein paar Anfechtungen von innen, aber ich bin mir meines Glaubens gewiss. Wenn du das nicht bist, dann sollten wir darüber reden. Denn es wäre zu schade, wenn das alles nur irgendwo Prosa-Dichtung und Erzählung und Rede von hier vorne und schöne Lieder sind und Wohlfühlatmosphäre. Dann bist du nah dran. Aber nah dran ist nicht nah genug. Im Ziel, es geht nur, wenn wir im Ziel sind. Es geht nur, wenn wir uns für Christus entschieden haben, für sein Opfer. Wir haben das in der ersten Stunde gefeiert und ich bin dankbar, dass ich das mit vielen bekennen kann. Wir glauben an den Herrn Jesus. Er hat uns neues Leben geschenkt. Er hat all das erfüllt und er macht uns zu seinen Schafen, zu Tieren, zu Schafen seiner Herde. Im Neuen Testament gibt es ein ähnliches Bild und da sagt Jesus Christus, ich bin der gute Hirte, ich hatte das gesagt, Johannes Kapitel 10. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und wenig später sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Es heißt, mein Hirte, meine Schafe. Wie viel Vertrauen und wie viel Liebe liegt in diesen Worten von Johannes 10? Das muss man sich in Ruhe mal durchlesen. Das ist für dich, für dich, für dich, für uns, für jeden Einzelnen gemeint. Nicht irgendwie ein tolles Kapitel haben wir gelesen, okay, das nächste und weiter geht's. Lest mal Johannes 10. Lest auch gerne dann noch Johannes 17 dazu. Ich hatte ja gesagt, zunächst muss ich zuerst mal feststellen, ob ich Jesus als meinen Hirten kenne und ob ich weiß, ob er sich für mein Leben hingegeben hat. Wenn ich das sagen kann, dann darf ich alle Aussagen dieses Psalms, ich wiederhole mich, auf mich beziehen. Dann darf ich sagen, der Herr ist mein Hirte. David, dieser großartige König, von dem wir wissen, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, Klammer auf, und ihr blättert jetzt durch die Seiten und ihr wisst, dass es auch ein schlimmer Finger war, ne? Dass er auch so ein gewisser Typ war, ein Lebensmensch war, seinen Status genossen hat, sich in die Irre hat bringen lassen, hatte viele Frauen, er hat einen Ehebruch begangen mit Bathseba, wie auch immer. Er ist eben auch nur Mensch. Er ist auch nur Fleisch und Blut, wie du und ich auch. Wenn wir nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, auch wenn er König ist und über 40 Jahre regiert hat, über 40 Jahre hat er, das ist mal eine Legislaturperiode, ne? Mal besser wie unsere Bundeskanzlerin nennen, wie auch immer, hat über 40 Jahre regiert. 7 davon in Hebron und 33 in Jerusalem. Und Jerusalem als Stadt in der Bibel, ein Mittelpunkt, ein gewaltiges Zeugnis. Diese Menschen, Israel, hat er dort geführt und geleitet. Ein tolles Bild, gefällt mir sehr gut. Ja, wir wissen, dass er bei aller Größe, die er hatte, auch sich überstiegen hat, bis der Prophet Nathan zu ihm kommen musste. Ihr kennt auch diese Stelle. Da ging es um die Opferung und um diese Dinge, auch wieder um ein Tier. Und Nathan musste ihm sagen, du, lieber David, du bist der Mensch, von dem ich hier rede, als Metapher, als dieses Beispiel. Und so müssen wir uns in den Spiegel des Wortes Gottes stellen. Ich sage das mit Augenmaß auch immer wieder zu mir. Auch ich, wir müssen uns in den Spiegel des Wortes Gottes stellen. Wir begreifen das Wort Gottes als Wasserbad zur Reinigung, als Spiegel, damit wir darin erkennen, wo wir Fehlstellungen haben, wo wir fehlgeleitet sind. Das kann im Stillen passieren, das muss nicht von hier vorne passieren. Ich weiß aber von dir, nein. Manche Dinge sind offenbar, die meisten Dinge sind verdeckt. Aber das ist der Anspruch des Wortes Gottes. Ich möchte auch gerne einen Link ins Neue Testament haben und sagen, dieses Wort Gottes, diese Lieder, die etwas anstoßen, die einen Gedanken anstoßen, dann lese ich das in der Bibel nach, dann schaue ich in diesen Spiegel, dann wird mir plötzlich klar, wie Nathan zu mir spricht und sagt, Andi, du bist der Mann, zu dir habe ich das jetzt gesagt. Und dann muss ich schon manchmal gewaltige Wege zurückgehen, aber es gehört einfach dazu. Auch das Bekenntnis vor den Geschwistern, wenn etwas im Öffentlichen geschehen ist, eine Falschaussage, eine falsche Behauptung, ihr habt das, ich will mich nicht produzieren, aber ihr habt das gesehen in der letzten Zeit, es gab da eine verfängliche Situation, eine Aussage, es gab ärgerliche Gesichter und ich habe das öffentlich bekannt und habe gesagt, es tut mir leid, ich habe mich geirrt, ich habe eine Falschaussage getan, ich bitte um Entschuldigung. Die entsprechenden Brüder sind zu mir gekommen am Ende der Stunde und haben gesagt, Andi, alles gut, ist okay, aber das war einfach in der Zeit, der Arzt sagt Inkubationszeit, wenn so ein Bacillus da ist und sich, ne, Conny lacht, sich entfaltet in unserem Körper, ne, und etwas mit uns macht und dann bam, dann kommt es irgendwann raus, Krankheit oder Aussagen oder Zeugnisse, die nicht so gut sind und dann muss man zum Arzt gehen. Dann muss das Schaf zum Hirten, respektive der Hirte kommt zum Schaf, das ist so hier anders, ne, und muss die Sache regeln und das tut uns gut. Nochmal, um das abzuschließen, wenn wir ins Wort Gottes schauen, wenn wir den Spiegel nehmen, wenn wir das Wasserbad nehmen, wenn uns gezeigt wird, da bist du fehlgeleitet und dann den Hirten an uns arbeiten lassen, den Therapeuten, der uns wieder in Ordnung bringt und wieder auf die richtige Spur bringt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich, das war Altdeutsch, er führt mich zu stillen Wassern. Das war jetzt Vers 1 und Vers 2. Ich weiß gar nicht, wie weit ich komme, aber schauen wir mal. Es sind nur 6 Verse, aber man könnte stundenlang wahrscheinlich drüber reden. Johannes 10, Vers 10 und 12. Ja, kann das mal jemand lesen? Könnte das mal jemand bitte vorlesen? Heinz, kannst du das mal tun? Johannes, Kapitel 10, Vers 10 und 12 bis 12. Dankeschön. Das ist das neutestamentliche Gegenstück zu dem Psalm 23. Ich hatte eben gesagt, Altes Testament, der Hirte, wo es herkommt, wo dieses Bild geprägt wurde, wo es herkommt, der Jesus im Neuen Testament behauptet für sich, ist eins von diesen vielen Ich-Bin-Worte. Ich bin das Licht, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg. Und hier sagt er, ich bin der gute Hirte. Was spielt dieses Leben uns denn alles so vor? Wie können wir da eine Verbindung zu hinfinden? Da gibt es zum Beispiel die Werbung, die ständig plärrt und um uns herum ist. Der eine oder andere hat ein Radio am Laufen, ein anderer surft lieber im Internet, ein dritter guckt gerne, ist fernsehaffin und sagt, ich bin ein TV-Kids, ich gucke gern Fernsehen, egal wo oder auf der Plakatwand oder in der Zeitung oder Printmedien, elektronische Medien, soziale Netzwerke, ganz egal. Überall ist alles voll mit Werbung und alles wird dir suggeriert. Wer macht denn mal eine Werbeblase für den guten Hirten, für den Glauben, für das Neue Testament, für frisches Wasser, für grüne Wiesen, für Entspannung, für Bewahrung, für Psalm 23, so in der Gänze. Das macht die Werbung alles platt. Da steckt die Kohle, da steckt das Geld. Ich kenne das aus dem Medienbereich. Wenn du einen Sender betreibst, wenn man einen Sender betreibt, Entschuldigung, und einen Sendeplatz endlich nach langen Mühen ergattert hat und wirklich christliche Sendungen generieren kann und übertragen kann, senden kann, dann kommt irgendein Knobi Vital, tralala, daher und meint, weil er die Koffer voller Geld hat, geht an den Sendebetreiber, kauft diesen Slot vom Satelliten, macht das kaputt mit Geld und dann läuft da irgendein Werbekram. Entschuldigung. So geht das heute. Das Wort Gottes wird überall verdrängt. Deswegen lasst uns mehr und mehr im Neuen Testament in unserer Zeit beten, dass der Herr noch Türen auftut und das Wort Gottes laufe. Zeltmission, eins davon, ist nur eins davon. Elektronische Medien, soziale Netzwerke, überall. Lasst uns beten dafür. Unsere Gebetsstunde, macht euch Mut, besucht sie, kommt und betet dafür. Nehmt es mit nach Hause, betet intensiv dafür, dass wir hier sitzen in einer Gemeinde, in Frieden, ohne Druck von außen, ohne große Dinge und abschalten können, sagen können, liebe Welt, bleib du mal da draußen, wir sind hier in unserer Ruhe, uns interessiert hier nur das Wort Gottes. Handys kann man abschalten. Gedanken kann man manchmal nicht abschalten. Auch das ist schlimm. Auch das ist Zahn unserer Zeit. Da passt wieder der Psalm 23 auch rein. Wir hören auf die Aussagen noch. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Ich habe den Psalm so oft gehört und habe gedacht, was heißt das dann? Wie kriege ich das unter die Füße? Was heißt das für mich? Wo sind denn meine grünen Wiesen, meine Auen, meine Ruhe, die stillen Wasser, frisches Wasser? Wenn Wasser still ist und dunkel gehalten wird, ist das sehr schmackhaft, auch sehr lang. Wo ist denn das? In der Werbung wird uns alles andere suggeriert. Es überlagert einfach alles. Dann kommt die nächste Nummer, die auch so finanziell stark aufgestellt ist. Versicherung. Wie viele Versicherungen hast du? Wir haben eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob wir die alle brauchen. Umgang mit Geld wäre das nächste Thema. Da gibt ein Ding dem anderen die Hand. Ja, Versicherungen brauchen wir. Ich sage dir, die beste Versicherung, die du abschließen kannst, ist, ich traue dem Herrn, ich gebe mein Leben in die Hände Gottes und sage, Herr Jesus, vielen Dank für dein Angebot. Ich schlage ein, ich will mich dir ganz anvertrauen. Das ist eine echte Lebensversicherung, eine ewige Lebensversicherung. Alles andere ist Werbung, ist Blabla, und wenn die Gesellschaften noch so toll sind und noch so tolle Werbung schalten auf Blättern im Fernsehen oder sonst irgendetwas, die wollen nur dein Bestes, dein Geld. Aber die berauben dich deiner Seele. Das ist das Kontraproduktive dabei. In dem Moment, wo du ihnen aufsitzt und alles versicherst, weil oh, ich bin doch bestens abgesichert, fahr mal das Auto kaputt, das ist egal, macht mein Versicherer. Geht irgendwas am Haus kaputt, ist doch egal, ich habe eine Hausratversicherung. Fallen dir die Zähne beim Putzen runter, ist doch egal, ich habe eine Zahnversicherung. Ja, habe ich auch. Habe ich auch schon zweimal in Anspruch genommen. Ist so. Ja, ist nicht alles echt, was da drin ist. Das ist das profane Leben. Ich brauche was. Ich brauch solche Aussagen fürs richtige Leben, mit denen ich was anfangen kann. Und ich sage mal, meine grünen Auen und meine stille Wiese ist einfach, der Herr Jesus sagt, das brauchst du alles gar nicht. In mir bist du gesichert, abgesichert für die Ewigkeit. Besser geht es wirklich nicht. Ich glaube, jetzt habe ich mich hier ein bisschen verstiegen in meinem Konzept, aber ja, das Stichwort war im Leben unterwegs mit Gottes Schutz. Die beste Versicherung ist, alles klar. Dann folgt Erholung pur auf grünen Auen, wenn wir das sagen können, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich eben da auf grünen Auen und an stillen Wassern. Ein Bild von Ruhe, von Auftanken, von Sattsein, keinen Durst mehr haben. All das braucht ein Schaf, brauchst du, denn es kann nur lagern und sich entspannen, wenn es ohne Hunger und ohne Angst ist, wenn es nichts Unbekanntes und Unerwartetes mehr in der, wenn da nichts Unbekanntes mehr in der Luft, Unbekanntes mehr in der Luft liegt. Wie entspannt bist du an so einem Sonntag? Sind ständig die Alltagsgedanken da? Ich bin nicht frei davon, muss ehrlich sagen. Gegen Sonntagabend fällt meistens schon so ein Wuh-wuh auf mich. Was ich weiß, was montags morgens ansteht, ich weiß, was dienstags ansteht, so die Struktur, es gehört zum Leben auch gut dazu. Viele von uns wissen, dass die noch im aktiven Beruf sind, was da wieder kommt, was da wartet, was erledigt werden will. Und schon ist der schöne Sonntag mit seinen grünen Auen und stillen Wassern dahin. Ja, da geht abends, fährt die Maschine schon hoch, brumm. Da ist es gut, wenn du es schaffst, dass du nochmal wieder zur Ruhe findest und eine Nachtruhe, ein paar Stunden Schlaf genießen kannst. Und dann am Montagmorgen, zack, ist der helle Betriebskopf schon wieder am Start. Ich freue mich auf Rente. Mal gespannt, wie es dann ist. Die schon Angekommenen unter uns, ihr könnt mir gerne Feedbacks geben. Aber eigentlich stelle ich mir das so vor, dass ich dann mal ein bisschen länger am Wasserloch sitzen darf, mal ein bisschen länger frisches Wasser trinken darf, ne? Oder auf der grünen Wiese sitzen darf, entspannen darf. Neudeutsch sagt man an dieser Stelle auch wieder, das ist wieder das weltliche Pendant dazu, gegenüber dazu, Wellness. Ist schick, ne? Mache ich auch gerne, machen wir auch gerne. Ist eine tolle Sache. Schon mal Wellnessurlaub gemacht? So 3 Tage oder so. Das ist ein englisches Wort, es kommt von dem Wort well do, das möchte ich tun, und well done, und happiness, also Freude, gelingen. Tu dir was Gutes, ne? Im Deutschen. Ich sage es ja mal in Deutsch, tu dir was Gutes. Wellness ist was Schönes, Angenehmes. Das tut gut. Da wird für dich gesorgt, da wirst du, da entspannst du. Das ist eben das hier. Ne? Ein Schaf braucht Versorgung an der Stelle. Das ist aber alles nur Versorgung, die uns für unseren Menschen, für unseren Organismus, für unseren Körper dient. Das geht in uns hinein, das macht etwas mit uns und dann verabschiedet sich das wieder. Da ist nichts Bleibendes. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine, sagt das Neue Testament, sondern, ihr könnt es komplettieren, von einem jeglichen Wort, das aus Gottes Mund ausgeht. So, die rechte Speise ist also nicht unbedingt nur Wellness mit schicken Smoothies und sonst irgendetwas und Anwendungen, sondern Bibellesen. Das wäre eine willkommene, gute Alternative dazu, die beste. Nicht Alternative, sondern das wäre die beste Wahl, die wir treffen können. Ja, gutes Genießen habe ich mir noch aufgeschrieben. Gutes Genießen und Freunde haben. Schafe sind Herdentiere. Schafe sind auch nicht allein unterwegs. Es ist selten, dass ein Schäfer mit 2, 3 Schäfchen da rumgeht. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Bestenfalls, wenn er 3 aus der Herde nach Hause bringt, weil die irgendeine Versorgung brauchen. Das kann es auch wieder sein. Aber schon wieder so ein Bild von Seelsorge im Einzelnen. Ne? Greift aus der Herde eins heraus, nimmt es. Da gibt es auch neutestamentliche Bilder, die das wunderbar sagen. Dieser Hirte lässt 99 Schafe im Stich und sucht das eine, das sich verlaufen hat. Und wenn er es gefunden hat, legt er sich es auf die Schultern und trägt es nach Hause und teilt die Freude mit vielen. Ich sage ja nichts Neues, es ist das Neue Testament. Und so ist ein Hirte, der sucht nach dem einen verirrten Schäfchen. Und ich habe das an einer anderen Stelle schon mal in jüngster Vergangenheit hier gesagt, hast du einen Freund? Hast du eine Freundin? Hast du einen Seelenvertrauten, der dir Väter in Christo, Mütter in Christo hast du einen väterlichen Freund, kann man auch sagen, dann bist du ein reicher Mensch. Die beste Freundschaft, die wir haben können, ist, what we have a friend in Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus? Eins meiner Lieblingslieder, Evergreen schlechthin. Der Jesus ist unser Freund, er ist unser Hirte, er ist unser Herr, unser Heiland, er ist unser König, er ist uns alles, aber er macht sich auch zu dem. Er geht auch mit dir in diese Freundschaft und er bleibt an deiner Seite, wenn es dir schlecht geht. So wie bei Hiob, wenn du es dir richtig übel gegangen ist, dann sitzt er mit dir im Staub und trauert mit dir, aber er baut dich auch wieder auf. Der steht nicht auf und geht weg. Er bleibt an deiner Seite, er bleibt bei dir und macht, dass du wieder zu frischen Wassern und zu grünen Auen geführt wirst. Das ist der Psalm, das ist der Hirte. Davon spricht dieser Psalm. Und dann ist es gut, wenn du einen weltlichen Freund, also einen Freund hast im Leben diesseits, so wollte ich sagen, Entschuldigung. Es kann sogar auch ein Freund sein, der dir freundlich gesinnt ist, der nicht im Glauben steht. Gott spricht auch durch den Mund von Ungläubigen. Durch den Mund von Kindern hat er sich ein Lob bereiten lassen. Er spricht auch oft, ich habe das auch schon oft erlebt, dass ich eine Bestätigung auf eine Frage oder eine Antwort auf eine Frage bekommen habe, die ich dem Herrn gestellt habe, durch den Mund von einem Ungläubigen. Das ist nicht unseriös, das ist nicht verboten. Das passiert. Wenn das passiert, wirst du es ganz klar erkennen. Ich habe es ganz klar erkannt. Es hat sich bestätigt, das Ding ist ins Ziel gegangen. Die Bestätigung kam aus dem Mund von einem, der freundlich, edel, hochstehend war, aber nicht im Glauben verwandelt war, so wie wir das sagen würden. Gibt es auch Freunde. Es ist gut, wenn du einen Freund hast. Die Bibel bringt den Ausspruch und sagt, der Mensch, er ist kurz an Tagen und mit Unruhe gesättigt. Ich hatte eben Hiob angeführt. Das lesen wir in Hiob 14, Vers 1, ein ganz altes Wort. Hiob, das Buch Hiob zählt zu den ältesten Schriften der Bibel. Aber was ist es? Hochaktuell. Angesagter denn je. Schau doch mal in dein Leben. Der Mensch ist kurz an Tagen und mit Unruhe gesättigt. Mit was sättige ich mein Leben? Höher, weiter, schneller. Muss ich das noch haben? Muss ich das auch noch erklimmen? Brauche ich diese Zusatzausbildung auch noch? Ich sage es mal für jüngere Menschen, man muss sich die Frage echt stellen, wie gehe ich mit meiner Zeit um, Zeitmanagement. Das ist ganz wichtig. Es gibt wichtige Dinge im Leben, die auch das Berufsleben ist ein wichtiger Ablauf, ein großer Bereich prägt das in unserem Leben. Du bist 8 Stunden auf der Arbeit oder 10 oder manchmal noch mehr. Und wie viele Stunden bist du dann noch zu Hause und hast Gemeinschaft mit deinem Lieben, mit deinen Kindern, mit deiner Frau, mit den Menschen, die du liebst und schätzt in der Gemeinde? Du brauchst dann noch ein paar Stunden Schlaf. Ich will niemand hier ein Gesamtrezept spendieren, ihr müsst es selber finden. Aber wo setze ich meinen Schwerpunkt? Und dann kommt eine Ausbildung und vielleicht noch eine Ausbildung, noch ein Seminar und noch ein Lehrgang und noch eine Optimierung dazu. Und die Frage ist, brauche ich das? Oder soll ich vielleicht in der Zeit mal eher die Nase in die Bibel stecken? Mir mal den Psalm 23 durchlesen, zufrieden werden, zur Ruhe kommen, entspannen, Wellness pur. Die Bibel ist Wellness pur, kostet nichts. Ich nehme sie mit ins Wellness-Programm, aber tut doppelt gut. Aber es tut wirklich gut. Also die Bibel ist wirklich das, was wir für unser Leben brauchen. Es ist die wirkliche Nahrung, die wir brauchen. Nicht das Brot, sondern aus jedem Wort, das aus Gottes Mund ausgeht. Und das lesen wir in der Bibel. Das ernährt uns, das hält uns auf der Spur. Ein altes Wort und doch hochaktuell. Unruhe gibt uns vom ersten Schrei bis zum letzten Atemzug, umgibt uns. Also es ist in der Tat so, auch da habe ich mal innegehalten und nachdenken müssen. Kinder, so der Herr Gnade geschenkt hat, gesegnet hat, neues Leben hat entstehen lassen, das Kind den Schoß der Mutter durchbricht, es den ersten Atemzug tut und schreit, hat es Stress, bis es wieder in der Kiste landet. Am Ende des Spiels muss nämlich alles wieder in die Kiste. Das ist so. Das ist ein tolles Buch, war ein Buchtitel. Kann ich nur empfehlen. Stress von Anfang bis Ende. Von der Wiege bis zur Ware, Formulare. Stress und Verantwortung. Unruhe auf dem Kinderspielplatz, in der Schule, Ausbildung, Studium, Beruf. Unruhe auf der Straße, in unseren Beziehungen, in der Weltpolitik. Und tief in uns selbst. Das war das nochmal in Kurzform. Überlege, wo dein Stresslevel ist. Überlege, was du aktiv dazu tun kannst. wenn du es nicht alleine geregelt kriegst, das ist keine Schande. Manchmal ist man so am Überdreht. Man kommt von diesen Drehzahlen nicht mehr runter. Ja, wann war das? Am Freitagabend mit dem Uhr. Freitagabend, gell? War eine spannende Woche, eine anstrengende Woche. Ich bin unbesetzt und muss vieles neu dazulernen, viel Softwareanwendungen lernen, programmierte Software, die ich anwenden muss. Ist alles wunderbar, ich lerne gerne dazu, bin lernwillig und lernfähig. Aber es ist dann für einen etwas älter gewordenen Jungen doch ein bisschen schwierig mitunter, so kurz vor der Rente nochmal so zwei Gänge runterschalten, Vollgas geben. Boah. Das war so, am Freitagabend hörte ich plötzlich alles wie mechanisch durch ein, irgendwie ganz mechanisch, durch ganz weit entfernt, mechanisch. Ich dachte, oh, entweder gibt es gleich einen an die Klatsche oder was ist das? Stress im Ohr ist das. Stress im Ohr. Das Ohr sagt dann einfach so, ich verabschiede mich jetzt mal. Jetzt hörst du mal blöd, dann machst du das Fernseher aus, dann hörst du, dann willst du gar nichts mehr hören. Da willst du einfach nur Stille sein. Dann halt dir mal die Ohren zu und dann hörst du dein Blutrauschen, dein Herzschlag, alles das. Also Stille gibt's nicht. Hier auf dieser Welt nicht. Ist illusorisch. Du kannst das Optimum von Stille erfahren, indem du alles abschaltest, was dich irgendwie verrückt macht. Aber diese wirkliche Stille, die gibt's nur, wenn du alles hinlegst und sagst, Herr Jesus, jetzt bin ich bei dir. Jetzt will ich auf dich hören. Rede du, ich höre. Habe ich dann beim Vorbereiten, beim Lesen um den Psalm rum von dem Samuel als Kind, Hanna hat in den Tempel gebracht, Hanna und wie hieß der Vater? Elkana, genau, danke, Huf war gerade weg. Wir haben den Samuel in den Tempel gebracht zum Eli, zu dem Priester hin und der kleine Samuel schläft dann nachts und dreimal ruft der Herr Samuel und ja, ich höre, ist zu dem Eli gelaufen, nee. In dieser Stille, in dieser Nacht, in dieser Stille, wenn der Herr ruft, dann geh nicht irgendwo hin, geh nicht zu Angie oder zu sonst irgendwo hin, dann geh zum Herrn. Ja? Im Neuen Testament, ziemlich weit am Schluss, in Offenbarung, es ist ein Offenbarungswort, wo das genannt ist, dort steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Im Neuen Testament ist uns heute neutestamentlich noch mitgegeben. Ich habe dieses Anklopfen der Stimme Gottes mehrfach in meinem Leben gespürt, junger Mann. Bin schon ein bisschen länger unterwegs. Habe das mehrfach gespürt, aber habe immer gedacht, Andi, Ärmel hoch, drauf, weg, brauchen wir nicht. Machen wir schon, klappt schon. Ja, das wäre jetzt zu lange, dieses Zeugnis, aber einige von uns kennen das. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe es begriffen, ich habe die Ärmel runtergewickelt, die Stimme hat angeklopft, so nach dem Motto, letzte Chance vorbei, letzte Ausfahrt leben, ich bin richtig abgebogen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, hier bin ich, hier ist mein Leben. Ich bekenne das vor dir, das war für mich eine Bankrotterklärung. Ich habe mein starkes Leben hingelegt und habe gesagt, nicht ich kann nichts, ich bin nichts, ich taug nichts, sondern ich gebe alles her und mach du das Bessere draus. Ich kann das nicht mehr so sagen, wie ich das früher mal gesagt habe, in der Stunde. Aber ne, das wäre jetzt irgendwie, käme das dann auch komisch daher. Aber es ist tatsächlich so, du darfst kapitulieren, du darfst scheitern mit deinem Leben. Du darfst zu Christus kommen und sagen, guck mal, hier bin ich. Ich habe deinen Rufen gehört, hier bin ich. Der Eli hat den Samuel jedes Mal weggeschickt. Beim dritten Mal hat er gesagt, hör mal, wenn du jetzt wieder hörst, Samuel, dann sagst du, rede Herr, ich höre. Und das ist die richtige Art und Weise. Wenn es klopft an deinem Herzen, mach auf. Diese Tür hat nur einen Drücker und der sitzt innen. Und der Herr Jesus macht nicht von außen den Drücker auf und bricht mit Gewalt da rein und jetzt will ich dir mal zeigen, wer ich bin und was ich hier tue. Nein, der Jesus kommt nur zu stillen und sanften Herzen. Er klopft an und du hast die Macht, diesen Drücker zu drücken, ihn einzulassen. Das Neue Testament sagt, wer meine Stimme hört und mich einlässt, und den Vater einlässt, mit dem werde ich kommen und wir werden Abendmahl halten. Oh, ich kann es gerade nicht fehlerfrei hergeben, steht in Offenbarung im Zusammenhang dessen. Also das vielleicht noch als Schluss. Tut mir leid, zwei Verse weiter bin ich nicht gekommen. Vielleicht können wir es, wenn ihr das wollt, irgendwann mal fortsetzen. Aber das sagt noch als Abschlusswort, Jesus Christus sagt, kommt her zu mir, alle die mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben, Matthäus 11, 28. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und David sagt, dass er sich in Frieden niederlegen und schlafen wird, weil Gott ihm Sicherheit gibt. Ja, Gott sorgt für seine Kinder. Er verschafft ihnen ein ruhiges Gewissen und er schenkt innere Ruhe und Unterholung. Matthäus 11, 28, 29, Psalm 4, Vers 9. Könnt ihr alle nochmal nachlesen oder mich fragen, die Stellen habe ich mir aufgeschrieben. Ich würde es hier mal genug sein lassen. Ich hätte gerne noch viel mehr gesagt, aber die Zeit ist um. Vielleicht hat noch jemand am Ende ein passendes Lied für uns.